Hallo, ich bin's wieder, der Achim von den Bauimpulsen und ich habe heute den Burkhard Remmers dabei. Den habe ich auf der Bau in München zum ersten Mal so live erlebt. Er war auf einer Podiumsdiskussion und er saß auf richtig coolen, stylischen Stühlen zusammen mit dem anderen in diesem Gespräch. Und da dachte ich mir, das ist ein Charakter, den können wir in den Bauimpulse-Podcast einladen. Er hat früher Germanistik und Geschichte studiert, aber er hat es schon seit über 30 Jahren in die Möbelbranche verschlagen. Und Möbel ist ja das, was am Ende in jenes Gebäude reinkommt, wo eigentlich kurz vor dem, ja, wir müssen jetzt nutzen, dieses Gebäude noch in die Räume gestellt wird. Deswegen dachte ich, passt es auch wunderbar zum Thema Bau, weil es oft schon auch vorne mitgeplant wird von Architekten und so weiter. Das Besondere beim Burkhard ist jetzt aber, dass er in einem Unternehmen arbeitet, bei Wilkan, und die haben sich relativ früh, ich glaube sogar war eine der ersten der Branche, die einen Nachhaltigkeitsbericht erzeugt haben, 2000. Und ich schätze mal, da ist der Burkhard auch mit federführend dabei gewesen damals. Und heute, 2025, habe ich gedacht, ich spreche mit ihm mal über das ganze Thema Möbel, über das Thema Nachhaltigkeit und das Thema im Gebäude dann tatsächlich einen richtigen Nutzen zu haben. Und er hat ein schönes Zitat, der sagt, das Falsche richtig zu tun, macht es nicht richtiger. Jetzt sag ich aber erstmal, hallo Burkhard, schön, dass du da bist.
Hallo Achim, danke für die Einladung.
Und dann frage ich dich natürlich, was meinst du mit dem Zitat, das Falsche richtig zu tun, macht es nicht richtiger?
Naja, in den Nachhaltigkeitsthemen gibt es ja immer so eine Konzentration auf bestimmte Aspekte. Mhm. Und im Grunde müssen wir uns halt immer überlegen, wofür setzen wir überhaupt diese begrenzten Ressourcen ein? Wofür verbrauchen wir die Energie? Also müssen wir eigentlich erstmal nach dem Nutzen fragen. Also nicht zu sagen, wie mache ich jetzt einen Stuhl besonders umweltfreundlich, sondern eigentlich eher zu sagen, wie mache ich einen richtig guten Stuhl, der einem hilft, der einem heute in der digitalisierten Welt hilft, eben zum Beispiel mehr Bewegung am Arbeitsplatz zu haben, weil man sonst durch den Bewegungsmangel halt auch schnell krank wird. Ja. Und dann zu sagen, und dann zu gucken, wie kann ich das dann auch auf die ökologisch beste Art und Weise umsetzen? Das heißt, dann kommen wirklich Konstruktionsprinzipien ins Spiel, also freie Verschraubung, damit man es eben auch später reparieren und die Lebensdauer verlängern kann. Und natürlich die Frage der Materialien, die nach Möglichkeit so sein sollten, dass man sie in Kreisläufen dann später auch führen kann.
Also in der Kreislaufwirtschaft steckt viel zum Thema Nachhaltigkeit und das ist einfach eigentlich auch prädestiniert für gutes Handwerk und nicht für diese Wegwerfgesellschaft. Also hört gleich gern weiter. Ich möchte jetzt nur die Gelegenheit nutzen und ein kleines bisschen Werbung machen für die Folge für nächste Woche im Bauimpulse-Podcast. Da spreche ich mit dem Thomas Isler über die Deutsche Handwerkakademie, warum er die übernommen hat, von wem er sie übernommen hat, was seine Mission dahinter ist und wie er Veranstaltungen rund um Handwerk in ganz Deutschland, Schweiz und Österreich einfach mit mehr Pep versehen will, welche Speaker er drin hat, was damit auf sich hat. Und wir haben ein, zwei ganz spannende Geschichten von den Bühnen dabei. Also hör gerne nächste Woche auch rein. Und wie immer, wenn du keine Bauimpulse-Podcast-Folge verpassen willst, abonniere gern einfach auf Spotify oder Apple Podcast den Bauimpulse-Podcast, weil dann erinnert dich die entsprechende App per Push-Benachrichtigung. Jetzt geht's aber weiter mit dem Thema Nachhaltigkeit und Kreislaufwirtschaft mit dem Burkhard. Viel Spaß!
Aber die richtige Reihenfolge muss halt stimmen. Mhm. Weil wenn ich mit den Materialien anfange und ich mache irgendwie einen überflüssigen, schlechten, unkomfortablen Stuhl, dann kann der ökologisch noch so toll sein, dann ist es einfach Ressourcenverschwendung.
Das mal überspitzt, weil ich denke das gerade mal durch, also quasi in meinem Stuhl aus nachwachsenden Rohstoffen, der total in Anführungszeichen green ist, der aber, wenn ich drauf sitze, mir nach kurzer Zeit Rückenweh macht und nach 3 Wochen sitze ich nicht mehr drauf und stelle ihn in die Ecke oder schmeiße ihn weg, der ist dann viel schlimmer wie ein Stuhl, der sagt 30 Jahre jeden Tag guten Zweck erfüllt, aber vielleicht etwas mehr Ressourcen gebraucht hat beim Herstellen. Habe ich das so richtig übersetzt? Ja,
deshalb ist inzwischen auch, das hat auch schon Niederschlag sozusagen in den Anforderungen gefunden, diese Lifecycle-Analyse, also Lebenszyklus-Analyse wichtig, weil dann alle diese Themen in Relation zur Gebrauchsdauer zumindest mal gestellt werden. Eigentlich müsste man es aber auch in Relation zur Gebrauchsqualität stellen.
Ja, das ist eigentlich der wichtigste
Aspekt, dass man genau überlegt, wofür ist dieser Ressourceneinsatz, den man halt immer hat, egal was man tut, dann wirklich gerechtfertigt.
Ich habe dich ja beim DGNB gesehen und da bin ich ja auf dem Rundgang mit unterwegs gewesen. Da hast du ja auch ein bisschen was erzählt zu der Geschichte von Vulkan und so weiter. Was mich da interessieren würde, ist, sagen wir mal, ganz, ich habe es ja auch im Eingang im Intro kurz gesagt, wenn man das ganze Thema Gebäude bauen, Gebäude bewohnen, Gebäude nutzen sieht, einfach, weil ich es selber gar nicht weiß, die Frage, ist das Möblieren auch Teil dann von so Ausschreibungen und von Qualifizierungsprozessen oder ist es, kommt es nachher extra so nach dem Motto, was ihr da drin macht, ist euer Bier?
Also das ist ein bisschen die Frage, wo. Also in den USA gibt es so Green Building Zertifikate. Da wird tatsächlich auch die Möblierung angeguckt, weil das oft eben schlüsselfertig eingerichtete Gebäude sind, die dann auch übergeben werden. Bei der DGNB gibt es inzwischen auch das Thema Innenraumzertifizierung. Das ist aber da noch nicht ganz so weit getrieben, wie das zum Beispiel in den USA ist. Da spielt dann eben auch die Nähe des Sourcings eine Rolle. Da spielen auch die sozialen Bedingungen der Lieferkette und so weiter. Alles das spielt da eine Rolle. Das ist in Europa, in Deutschland noch nicht so weit. Aber es hat eine ziemliche Dynamik jetzt, weil durch die neuen Berichtspflichten Unternehmen auch zum Beispiel dann gebrauchte Materialien oder auch gebrauchte Möbel einsetzen können und darüber berichten. Und dann ist es sozusagen auf der positiven Seite für ihre eigene Nachhaltigkeitsberichterstattung.
Okay, also das ist durchaus ein Aspekt, den man mit berücksichtigen kann. Wenn jetzt jemand ein neues Gebäude baut und ihr macht ja sehr viel B2B, also Büroausstattung, Konferenzräume in diesem Bereich, man kann ja auch bei euch auf die Webseite gehen, da sieht man auch den Stuhl, auf dem ich dich da in München gesehen hat. Wenn man das alles so betrachtet, dann verkauft ihr eure Produkte ja eigentlich über, vermute ich mal, sehr stark über den Handel oder über Planer oder wie läuft es?
Also ist ein bisschen unterschiedlich. Wenn es ein sehr professionelles, größeres Unternehmen ist, dann beauftragen die in der Regel einen Architekten oder einen Innenarchitekten. Das ist ja heute nicht mehr nur Neubau, sondern auch Bauen im Bestand, was eine immer größere Bedeutung bekommt. Und der versucht dann für seinen Auftraggeber unter den Gesichtspunkten Gestaltung, unter dem Gesichtspunkt Funktionalität, die Prozesse richtig abzubilden, dann dafür auch die richtigen Instrumente, also die Mobilien, die Möbel, einzuplanen. So, und das sind in der Regel von unterschiedlichen Herstellern mit verschiedenen Kernkompetenzen dann ein ganzer Blumenstrauß, der da zusammenkommt und der wird dann meistens über den Handel bestellt. Oft bei kleineren Unternehmen in Deutschland mit den vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen ist der Planer dann auch schon beim Handel. Also da geht dann der Unternehmer oder die Unternehmerin geht zum befreundeten Büromöbelhändler oder zur Händlerin und sagt dann, ich plane das und das, mach mir doch da mal einen Vorschlag und gibt's da was und wie würdest du mich da jetzt beraten? Wenn es um Büroeinrichtung geht, dann gibt's halt viele so Standardthemen, Stauraumgeschichten, die immer aktuell jetzt immer weniger werden durch die Remote-Konzepte und das digitale Arbeiten.
Papierlose, ja.
Aber es gibt natürlich dann den ganzen Bereich der Arbeitsplätze mit Schreibtisch und vor allen Dingen den Stühlen. Das ist tatsächlich ein extrem wichtiges Thema, weil wir, das kriegen wir ja alle immer jetzt mit, ne? Durch die Digitalisierung haben wir halt noch weniger Bewegungsreize. Und da fehlen dem Körper einfach ganz wichtige Impulse aus den Arbeitsprozessen, damit der Organismus gut funktioniert. Also da geht sehr stark dann um Ergonomie und Gesundheit. Und dann gibt's halt diese ganzen Zwischenbereiche, die heute in den Büros immer wichtiger werden, wo eigentlich das stattfindet, was man zusammen macht. Die Einzelarbeit kann man ja im Prinzip auch woanders machen. Also ich könnte zu dem Podcast jetzt auch irgendwo zu Hause sitzen. Ich bin aber tatsächlich in der Firma, weil wir halt noch andere Termine hatten, wo wir zusammenkommen. Dann geht es um Gemeinschaftsbildung, da geht es um die Kultur, den Kit, der so ein Unternehmen am Ende auch zusammenhält. Und es geht um Innovation. Und je nachdem braucht es dafür halt auch unterschiedliche Möbel, die das möglichst gut fördern. Und das sind die Themen, auf die wir uns halt auch ein bisschen spezialisiert haben.
Ja, ja, okay, klar. Und dann hast du, es ist wahrscheinlich ganz wichtig, dass da draußen die Planer, die Innenarchitekten, die Ergonomieplaner einfach das Portfolio kennen und wissen und dann aber auch diesen Mehrwert mit reinmachen. Und da macht es ja auch Sinn, was du vorhin gesagt hast, dass man erstmal auch an die eigentlichen Funktionen oder den eigentlichen Sinn denkt und erst danach dann überlegt, okay, wie kann man das jetzt machen? Und das unterscheidet euch aber dann wahrscheinlich von vielen eurer Wettbewerber. Ich kann mir vorstellen, dass da viel Text von irgendwo herkommen, dass da viele Materialien kommen, die irgendwo herkommen. Wie macht ihr das oder wie hat euer Gründer oder euer Firmenbesitzer sich überlegt, dass ihr wie kam es dazu, dass ihr euch auf diesen Weg gemacht habt, das ganze Thema Nachhaltigkeit so stringent umzusetzen?
Ja, wie so häufig, das ist der schöne Vorteil im Mittelstand, da hat man halt einen Unternehmer, der die Sachen macht, weil er sie selber für super wichtig hält. Also der hatte eine hohe Verbundenheit schon zur Natur und hat dann sehr aufmerksam vor inzwischen ja über 50 Jahren die Thesen des Club of Rome gelesen und war davon tief beeindruckt und sagte, Mensch, wir müssen gucken oder beweisen, dass es auch anders geht.
Kannst du mal ganz kurz für die Zuhörer das in 3-4 Sätzen zusammenfassen, die Thesen von The Club of Rome?
Die Überschrift war eigentlich die Grenzen des Wachstums. Also wo man einfach klar gemacht hat, dass das immer mehr Verbrauchen irgendwann dazu führt, dass man gar nichts mehr hat. Also mehr zu verbrauchen, als regenerieren kann oder die Atmosphäre mehr zu belasten, als sie auch wieder abbauen kann, dass das am Ende dazu führt, dass aus dem Wachstum das, was wir heute erleben, teilweise eben Klimawandel wird oder starke Ressourcenknappheit, Verteuerung
so ein Kollaps,
und so weiter. Ne? Und spannend ist eigentlich, dass das tatsächlich diese Nachhaltigkeitsgedanke, die seine Wurzeln tatsächlich auch schon im Möbelbau hat. Also wenn man das mal rückverfolgt, dann war es ja ein Faustwirt, der diese ersten Prinzipien formuliert hat. Der sagte, man darf nicht mehr Holz schlagen als nachwächst, weil wenn man das täte, dann passiert zweierlei. Einmal verteuert man irgendwann das Material, weil es immer weniger wird und irgendwann hat man halt gar nichts mehr. Und damit ist dann die Geschäftsgrundlage oder auch die Lebensgrundlage entzogen. Und es ist wahrscheinlich kein Zufall, dass gerade in der Möbelindustrie schon Ende des 19. Jahrhunderts tatsächlich so die ersten Prinzipien so für Nachhaltigkeit auch in der Gestaltung im Möbelbau gefordert wurden. Und bei uns lagen die Wurzeln dann in der Zusammenarbeit mit der Ulmer Hochschule für Gestaltung, der sich so ein bisschen auskennt und mal vom Bauhaus was gehört hat. Das war die also nicht von dem Baumarkt Bauhaus, sondern von der Schule Bauhaus, die 2019 den 100. Geburtstag gefeiert hat. Da gab es nach dem Zweiten Weltkrieg so eine Nachfolgeorganisation. Das war die Ulmer Hochschule für Gestaltung. Und die hatte in ihrem Gründungsmanifest geschrieben, Ziel ist es, langlebige Produkte zu machen, deren Gebrauchswert zu erhöhen und die Verschwendung zu reduzieren.
Also 1953. Genau, dieser modernen Elektronik und geplanten Obsoleszenz und Wegwerfgesellschaften.
Und das in der Zeit, wo gerade eigentlich der Konsum so als Selbstzweck gefeiert wurde, war das schon sehr spannend. Und das hat ihn halt umgetrieben. Und dann gab es 1989 schon so einen Beiratsbeschluss, wo man sagte, im Zweifel hat das ökologische Anliegen Vorrang vor schnellem Gewinn. Mhm. Und wir hatten in der Zeit, da ist auch der Dreh zum Bauen dann wieder, da haben wir mit dem Architekten Frei Otto, der dieses Jahr seinen 100. Geburtstag feiern würde, wenn er denn noch leben würde, die Fabrikhallen gebaut. Und der Frei Otto war immer jemand, der schon sehr stark so bionische Prinzipien hatte, also von der Natur lernen. Mhm. Da sind auch einzigartige, zeltartige Fabrikpavillons entstanden, die auch jetzt ja seit fast 40 Jahren in Gebrauch sind, unheimlich klasse sind, immer noch eine super, super Nutzungsqualität bieten und auch ein angenehmes Raumgefühl, also so Holzhängestäbe. Also Frei Otto, wer ihn nicht kennt, kennt zumindest das Münchner Olympiagelände, was er damals mit Auer und Behnisch gemeinsam gestaltet hat. Also so ein Spezialist für so unglaublich zarte, tolle Zeltkonstruktion.
Und vielleicht machen wir, brauche ich ein Bild von dir dazu, zu dieser Halle oder zu diesem Ding, dann kann ich das vielleicht ins Podcast-Cover mit reinmachen.
Ja, also sehr gerne, zumal eben der jetzt gerade dieses Jahr 100 Jahre alt wird und bei uns steht tatsächlich die einzige Fabrik, die er jemals geplant hat, die dann auch gebaut wurde. Und ja, und der hat, da ging es damals auch darum, dass diese alten Fabrikhallen, Wilkern ist ja auch schon weit über 100 Jahre alt, und wir haben hier am Standort, da sitze ich auch gerade, in dieser ganz alten Fabrik, da gab es durchaus Überlegungen, wie das halt so ist, dass man sagt, komm, das reißen wir ab, funktioniert ja nicht mehr als Fabrik, jetzt bauen wir da mit einem bekannten Architekten ein tolles Verwaltungsgebäude. Und Frei Otto hatte zu der Zeit dann gesagt, Mensch, macht das auf keinen Fall. Wenn ihr das wegreißt, dann sind eure Wurzeln weg. Also hat man dann auch damals schon relativ Pionierleistung zu sagen, gesagt, lass uns mal diese Fabrik umwandeln in das Hauptverwaltungsgebäude.
Eine Umnutzung, ja.
Eine Umnutzung, also ein so Fachchinesisch heißt es die Konversion, Nutzungskonversion. Und dann ging es eben weiter und in der Zusammenarbeit mit Frei Otto war dann irgendwann dem Unternehmer und dem Beirat eben klar, wir müssen eigentlich unser Unternehmen komplett wandeln, weil das wird die Zukunft sein, also eben diese Entwicklung von den Thesen des Club of Rome, dann hat man natürlich schon die Tschernobyl, wird dem einen oder anderen auch noch was sagen, man merkte schon, es gibt auch Ressourcenengpässe. Und er hat dann gesagt, das wird das Megathema sein. Und dann ist es einerseits von der Haltung her wichtig, also für ihn selbst, weil er es richtig findet, aber eben auch, damit können wir uns auch positiv von unserem Wettbewerb absetzen, indem wir diese Zukunftsthemen frühzeitig besetzen und eben auch schon lernen, wie man es macht, um es besser hinzubekommen.
Ja klar, und diese Positionierung, das ist ja auf jeden Fall hilfreich dann und verschiedene Aspekte spielen an dem ja leider, muss man vielleicht so an der einen oder anderen Stelle sagen, ja auch in die Karten, weil wenn man nach rechts und links guckt, nicht überall wird das ja entsprechend von der Gesellschaft, nicht jeder in der Gesellschaft sieht dieses Nachhaltigkeitsthema oder versteht diese Thesen. Aber auf der anderen Seite ist jeder, der irgendwie arbeitet und jeder, der irgendwo jeden Tag ins Büro fährt und dann das nutzt. Und deswegen ist es auch wiederum, wie du es eingangs gesagt hast, wenn man sagt, erst der Sinn, dann die Funktion und das dann alles zusammenbringen. Du hast mir mal erzählt, dass es da verschiedene Perspektiven oder verschiedene Dimensionen gibt, wie er so Nachhaltigkeitsprodukt oder die Betrachtung auf die Produkte legt. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was zu erzählen?
Ja, also zu Beginn dieses ökologischen Wandels bei Wilkern hat man tatsächlich als erster der Branche überhaupt ein ökologisch verantwortliches Designkonzept entwickelt und dann auch den ersten Bürostuhl der Welt auf den Markt gebracht, der wirklich speziell nach diesem Konzept entwickelt wurde. Also alles nur verschraubt, möglichst wenig verschiedene Materialien, möglichst sortenreine Materialien und. Mhm. Das war auch ein ganz, ganz tolles Produkt. Die Architekten haben es auch sehr geliebt, weil es eben auch ästhetisch so anders aussah. Also ist ja auch so eine Diskussion, ne? In der Nachhaltigkeit, wie sieht man die Dinge an, dass sie dann irgendwie vielleicht auch schlauer und besser und ökologischer sind als andere Produkte. Er hatte nur einen kleinen Nachteil, er war nicht besonders bequem. Und dann merkt man auf einmal, hoppla, also alles, und das ist tatsächlich was, was man mitnehmen sollte, alles, was das Leben schwerer, unkomfortabler macht, das kann ethisch noch so toll sein, es wird sich am Markt einfach nicht durchsetzen, weil wir als Menschen einfach schon danach streben, dass das Leben einfacher wird und schöner und lustvoller. Also man kann heute wirklich sagen, wie macht man Ökologie sexy? Das wird die Frage sein, die darüber entscheidet, ob daraus wirklich so eine ganz breite Akzeptanz. Bewegung wird. Neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen, die natürlich da auch eine ganz große Rolle spielen, weil das haben wir auch gelernt, übrigens aus der Ergonomie. Wenn es keine Reizsetzung gibt, dann kann der Körper auch nicht reagieren. Und so ist halt menschliches Verhalten wirklich Reizreaktion. Ne, der Olle Nietzsche hat gesagt, Zuckerbrot und Peitsche. Bei der Nachhaltigkeit spricht man von Legal Framework, also von den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Und vom Nudging, also dem Belohnungsprinzip, was man dann halt auch sieht, ne, da gibt's halt die Prämie für E-Autos oder sowas, also es ist die Belohnung und gleichzeitig gibt's dann halt Emissionsgrenzen und die Fahrzeugflotten müssen weniger verbrauchen, also das ist dann eben die Rahmensetzung. Aber ohne diese Impulse, diese Reize, wird sich halt wenig tun.
Ja, weil der Mensch allgemein halt, oder der Körper, oder die, ja, das strebt ja immer nach, im Prinzip nach Ruhe, ja, und nach Energiearm, weil es ja auch überlebensnotwendig war früher, ja, zu sagen, wenn ich jetzt 5 Kilometer laufe für eine Beere, dann verhungere ich, also muss ich irgendwie energiearm sein. Ich denke tatsächlich, dass das natürlich ein Ansatz ist, und was euch mit dem Stuhl da passiert ist, passiert ja öfters, und ihr habt halt früh angefangen zu lernen. Ich schätze mal auch, dass ihr viel aus dieser Lernkurve schon mitgenommen habt. Das ist meine ganz persönliche Einstellung dazu ist, wenn man es schafft, quasi diesen Brückenschlag hinzubekommen, beides zu machen, also nachhaltig und ökonomisch im Sinne von, die Kunden wollen es, die nehmen es gern, es erleichtert ihnen das Leben. Ja, wenn man jetzt mal das Beispiel Elektroauto hernehmen würden, ist es ja schon angenehmer, zu Hause zu laden und so weiter. Und wenn man jetzt die Ladegeschwindigkeit einfach noch drastisch erhöhen würde, sagen, ich habe es innerhalb von 5 Minuten einfach zu Hause reingesteckt, voll, oder die Reichweite verzehnfachen würden, ich glaube, dann hätten wir gar keine Diskussion, weil es einfach nur richtig viel einfacher und angenehmer wäre. Mhm. Aber dadurch, dass es halt technologisch da noch ein bisschen brauchen wird, wobei die Zeichen ja gut stehen, kommt es. Und ich denke, bei den jetzt Büromöbeln, um da die Brücke wieder hinzuschlagen, ist es ja dann ähnlich, dass du sagst, okay, irgendwann ist das, habt ihr es wahrscheinlich geschafft. Ich unterstelle es euch jetzt mal, ja, zu sagen, wir haben dieses Konzept der Ökologie, der Nachhaltigkeit und wir haben einen bequemen Stuhl hinbekommen. Und dann ist, welches Argument spricht denn aus Kundensicht eigentlich noch dagegen, zu sagen, wenn ich mich jetzt für eine Inneneinrichtung entscheide, warum sollte ich mich dann für was anderes entscheiden, wie für so ein Produkt?
Naja, viele denken halt wirklich tatsächlich so drüber nach. Und in wirtschaftlichen Kontexten spielen die Kosten natürlich auch eine Rolle. Und also das sind teilweise, je schwieriger die Rahmenbedingungen sind, desto mehr wird sozusagen auf die Kostenperspektive geguckt. Und wir versuchen halt ein bisschen die Performance-Perspektive dagegen zu setzen und sagen halt, wenn man so im Unternehmen schaut, dann sind die Lohnkosten und Gehaltskosten nehmen natürlich einen sehr großen Anteil ein. In der Dienstleistungsbranche ist das fast ausschließlich, ne? Also da Gebäude und sowas ist im Verhältnis zu den Lohn- und Gehaltskosten eher gering. Mhm. wenn es einmal so gelingt, dass die Leute weniger krank sind, dass sie, da gibt's ja sogar Studien dazu, durch bestimmte Funktionalitäten, mehr Bewegung bei der Computerarbeit tatsächlich auch besser arbeiten, dass man dann eigentlich diese Mehrpreise ganz schnell auch wieder raus hat.
Also, ja, Return of Invest, klar. Ne?
Und ja, aber man muss natürlich erstmal das mehr Geld erstmal bezahlen. Ne? Das ist tatsächlich dann so ein Thema. Aber die Perspektiven hängen auch ein bisschen immer von den Rahmenbedingungen ab. Ne? Also die Schwerpunkte, wonach Unternehmen entscheiden, das merkt man ja gerade ganz aktuell in den USA, wie sich auf einmal Unternehmen da völlig anders positionieren, weil eben die Regierung gewechselt hat. Also das sind so Dinge, was wir auch erleben, wo wir halt glauben, es braucht schon auch Haltung dazu. Ne? Man muss einfach auch dann sagen, okay. Und das Zweite, was vielleicht noch in dem Kontext wichtig ist, die Moderne hat mal so einen schönen Begriff geprägt, der heißt Less is More. Ne? Kam aus der Architektur, also weniger ist mehr. Und ich glaube tatsächlich, dass darin auch ein Schlüssel steckt, wenn wir über Suffizienz sprechen, also eben wirklich zu sagen, lieber einen Stuhl produzieren, der eben über 30 Jahre hält oder über Reparatur nochmal länger leben kann, weil er zeitlos gestaltet ist, weil es die Qualität mitmacht und weil die Ergonomie immer noch gut ist, als im gleichen Zeitraum vielleicht 5 oder 6 Stühle herzustellen. Aber dann ist das wirklich eben die Frage, wie muss das weniger sein, damit es wirklich auch mehr wird? Und dann haben die Leute auch Lust drauf. Also wir dieses eben das nicht als Beschränkung zu empfinden, sondern eigentlich als Gewinn, als Qualitätsgewinn.
Ja, ich glaube, ein Problem, was da immer dabei mitschwingt, ist auch immer, was ist die nächstbeste Alternative zum Lösen dieses Problems? Ja. Und wenn du jetzt sagst, du hast weil die Argumentation über die Kosten und diesen Perspektivenwechsel, da würde ich gerne noch ein bisschen drauf eingehen, weil diese Perspektivenwechsel, den hat man ja in vielen, das sind wir ja manchmal, wir Menschen ganz, ganz irrational, ja. Zu sagen, okay, ich will jetzt
manchmal
die.
Manchmal ist gut.
Ich will jetzt diese, keine Ahnung, 10.000 für die Büromöbel nicht investieren, habe über die nächsten Jahre vielleicht die Physiotherapie, vielleicht die Mitarbeiter, die nicht so gerne und nicht so lang oder nicht so gut konzentriert arbeiten. Und was nehme ich mir da in Kauf? Das sind so softe Faktoren, die man halt schlecht in die Bewertung mit einbeziehen kann, weil viele ja so KPIs gesteuert sind. Ja, sagen, okay, wie wirkt sich jetzt der bessere Arbeitsplatz aus? Und da geht es ja nicht mal nur um den Stuhl, sondern auch um zum Beispiel Attraktivität. Ja, da hatte ich letztens eine Folge mit einem Architekt, der gerade so Umnutzungsprojekte macht. Und er hat gesagt, das ist ein maßgeblicher Faktor Kampf um Mitarbeiter, dass man im Büro Räume zur Verfügung stellt, die gewisse Sexiness haben. Er nennt es Instagrammable ist, ja. Also auch eine entsprechende Story erzählt. Und da ist es ja dann noch ein Stück weit greifbarer zu sagen, okay, wenn ich mich jetzt, keine Ahnung, die günstigsten, billigsten, ohne irgendeine schlechte, ohne eine Marke nennen zu wollen, irgendwelche billigen Discounterstühle da hinstellen und sagen, cool, wir haben 100 Arbeitsplätze geschaffen, indem wir da das Billigste vom Billigen hingestellt haben. Oder ich sage, nein, ich habe paar Arbeitsplätze weniger vielleicht oder ich habe doch auch 100 geschaffen, aber die Mitarbeiter, die da kommen und die benutzen, die haben auch Ansprüche und Erwartungshaltung. Und dann müssen wir aber die Story natürlich auch kommunizieren. Also diese Unterstützung, deswegen ist es gar nicht so weit hergeholt, dieses Instagrammable zu machen, weil es natürlich auch wieder Nutzen hat, das den Leuten natürlich wieder einfacher macht, so eine Entscheidung zu treffen.
Ja, das sind natürlich, es geht um die Geschichten, die damit verknüpft sind. Ne? Also wir haben jetzt gerade so ein Thema, wir haben von einem Landtag Stühle zurückgekriegt. Wir wollten hat denen auch angeboten, die zu überarbeiten, die wollten aber gerne neue Stühle haben. Und ich bin gerade dabei, weil das Gott sei Dank bei den Sachen auch geht. Ne? Die sind jetzt, das Programm ist 20 Jahre alt. Mhm. Aber es, oder, na, ist sogar noch älter. 30 Jahre.
Oh. Das war dein erstes Projekt, Burkhard.
Nein, ich habe das ja nicht gemacht. Nee, nee. Also wie auch immer, jedenfalls haben wir die Stühle zurückgenommen. Wir können die auseinandernehmen und dann können wir sie komplett einfach neu beziehen. Mhm. Und dass das geht, hat sozusagen, oder dass damit das wirklich Sinn macht, sind halt zwei Effekte. Das eine ist, der Stuhl ist eben auch heute noch immer noch sensationell gut, was die Ergonomie betrifft und die, mhm, den Komfort. Also man fühlt sich, da ist eine Torsionsfederung drin und sowas, was sensationell angenehm ist. Mhm. Und wir haben das noch im Programm, also es gibt noch alle Teile und man kann den halt mit 8 beziehungsweise mit Armlehnen 12 Schrauben komplett auseinandernehmen. Mhm. Dann kann man die Sitzschale einfach ein neues Polster drauflegen, das neu beziehen. Das ist alles nur mechanisch verbunden, also nichts verklebt. Und dann kann man den wieder zusammenbauen und dann ist dieser Stuhl wirklich wieder wie neu. Und in dem Fall hat er natürlich eine Geschichte.
Na klar, da wurden wichtige Entscheidungen drauf getroffen.
Genau.
Oder verhindert.
Und die erzählen wir dann natürlich auch. Also das ist im Moment so ein Projekt, an dem ich gerade dran bin, dann zu sagen, wir machen die neu, auch wenn es dafür jetzt noch gar keinen Kunden gibt. Normal fertigen wir auftragsbezogen. Also erst wenn der Kunde bestellt, wird auch gefertigt. Hier ist jetzt was anderes. Die werden sozusagen mit der Geschichte aufbereitet und dann werden sie eben kommuniziert mit der Geschichte. Und weil das Thema immer mehr an Bedeutung gewinnt und gerade auch große Unternehmen sagen, wir wollen sozusagen auch offensiv nach außen zeigen, dass wir da gut sind, dass wir solche Themen auch mitgehen, bin ich ziemlich sicher, dass wir diese Stühle auch wieder verkauft kriegen.
Ja klar, da bin ich mir auch sicher.
Das, ja. Da kriegen dann noch so eine Plakette, ne, dass man auch weiß, wo sie wirklich herkommen. Und die Geschichte wird aus der Perspektive des Stuhls erzählt.
Also, da bin ich mal gespannt.
Der so alles mitgemacht hat und erlebt hat, genau.
Ja, das ist cool.
Wenn es soweit ist, schicke ich dir die Story.
Ja, sehr gern.
Ja, aber das sind genau die Sachen, glaube ich, die das ist vielleicht auch noch was, jetzt, wenn man über Möbel und Einrichtung spricht, wir haben ja, also früher mussten die Menschen tatsächlich oft lange sparen, damit sie sich dann irgendwie einen Schrank kaufen konnten. Der war dann auch handwerklich richtig gut gemacht, den konnten wir auch zerlegen, konnten wieder aufbauen, ohne dass der danach in sie kaputt gegangen ist. Ja. Und das Gute war natürlich, weil man dafür auch was viel getan hat, hat man das auch sehr wertgeschätzt. Mhm. Und dann wurden das halt auch so Begleiter für ein ganzes Leben, ne? Wo man auch dann sagt, da will ich gar nicht was Neues, sondern die sind immer noch gut, ist immer noch schön, es ist die Geschichte dran, man erinnert sich, wie man das dann sich schwer dazu durchgerungen hat und so weiter. Und das ist, glaube ich, eben eine dieser Qualitäten, die dafür zu sorgen, dass man eigentlich mehr hat, obwohl man nicht alle 4 Jahre einen neuen Schrank kauft, was einem ja auch suggeriert wird, ne? Auch ist doch wie Mode. Und wir machen, das meinte ich dann jetzt mit dem, mit dem Shit, der da betrieben wird, dass man sagt, ah, und wir recyceln alles und bla, 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 und wir sind ganz ökologisch, aber eigentlich ist es natürlich per se wirklich irgendwie komisch, dass man sagt, man soll alle 4 bis 6 Jahre, und das ist, ich glaube, 6 Jahre ist im Moment die durchschnittliche Verweildauer einer Wohnzimmereinrichtung. Das ist eigentlich Wahnsinn, ne?
Also, das ist absoluter Wahnsinn.
Das ist schon verrückt, und gleichzeitig kriegt man natürlich auch keine Beziehung zu den Dingen, ne? Also das ist ja so, der ist so eine emotionale Verbindung, das kriege ich halt nicht bei Woolworths in der Wühlkiste, ne?
Sondern, vielleicht, aber dann eher nur die negativen Emotionen.
Ja, aber es ist so beliebig, ne? Also man weiß ja heute auch, dass viele Sachen billig gekauft werden, und also gerade im Textilbereich, im Modebereich, und die werden dann schon wieder weggeschmissen, ohne dass sie überhaupt einmal angezogen worden sind.
Ja, das ist ja auch so, habe ich mir sagen lassen, dass es Zurücksenden bei dem einen oder anderen Versandhändler direkt in einem Schredder landet, weil er sagt, bevor wir da irgendwas machen, da musst du mir überlegen, wie viel Marge da drauf steckt dann auf den Dingern, obwohl sie irgendwo in Fernost produziert worden sind. Aber das ist ein anderes Thema von den anderen Podcasts.
Nein, aber es gilt nochmal um diese Sinnhaftigkeit, ne? Also, ja. Und um die Frage, wie kann weniger mehr werden? Und ich glaube, dass, wie du sagtest, die Instagrammable-Thematik, die Geschichte dazu, aber eben auch so ein bisschen die Frage, was habe ich da selber dazu getan, um mir dieses Produkt zu kaufen, um es auszusuchen, um die Farbe zu wählen und so weiter. Und je weniger ein eigenem Themen da drin steckt, desto beliebiger und ja austauschbarer sind dann ja, auch
stimmt,
die Themen.
Das stimmt schon, wenn das glaube ich, kann ich nachvollziehen, wenn ich einfach nur an mein erstes Auto denke. Ja, und dann denke, inzwischen ist das Auto für mich eigentlich vollkommen egal. Ja, und beim ersten Auto, das war so, ich habe dem keinen Namen gegeben, aber ich glaube, meine damalige Freundin hat dem den Namen gegeben, so, weil das so anstrengend war, da hinzukommen. Ja, und jetzt inzwischen ist es einfach nur normal. Und ich sage mir, ich baue doch jetzt keine im Prinzip Beziehung zu Gegenständen auf. Mhm. Aber eigentlich jetzt in dem im Sinn von Möbel und so weiter oder auch Dinge, die eine Geschichte haben, die du zur Hochzeit bekommen hast und so weiter, wird es jetzt auch kein Ramsch jemand zur Hochzeit schenken, wo du denkst, jetzt schmeißt du in 3 Jahren wieder weg, weil es sich nicht lohnt, weil es sind ja Dinge fürs Leben. Das sagt man ja immer.
Ja, also bei Bürostühlen, das ist auch hochspannend, ne? Also wir machen ja auch schon für die Chefetagenmöbel, also nicht nur, aber auch. Mhm. Und dann, da gibt's das tatsächlich häufig, wenn Leute irgendwann in Rente gehen oder ausscheiden, also da sind es ja wahrscheinlich dann nicht nur Renten, sondern Pensionsansprüche, was auch immer, dann nehmen die ihren Stuhl auch mit, weil sie einfach auf dem Karriere gemacht haben, weil sie da ihre Erlebnisse hatten im Berufsleben oder auch einfach, weil sie sagen, ich habe keinen Bock, dass da mein Nachfolger drauf sitzt. Sag ich, mein Stuhl.
Also, es hat ja auch viele Analogien jetzt im Sprachgebrauch, ja. Der klammert sich an seinen Stuhl oder der hat am Stuhl gesägt oder was auch immer.
Zwischen den Stühlen sitzen.
Ja, ja. Stimmt schon. Ja,
das kommt in dem Fall wirklich noch dazu, aber das ist auch eine andere Geschichte. Das ist halt eins der ältesten Kulturgüter. Mhm. Mit dem Stuhl ist eben viel mehr verbunden, als nur das Gesäß 42 Zentimeter vom kalten Boden entfernt zu halten. Und das merkt man halt auch so, wenn du dann in billig so in Zeitungsbeilagen irgendwie Sonderangebot, Chefsessel, Leder für nur 129 statt 189 Euro, wo jeder eigentlich weiß, da kann halt weder Umweltschutz, noch können da faire Löhne, noch kann Gesundheitsschutz für die Leute oder noch kein verantwortliches Ressourcenmanagement drinstecken. Aber der Chefsessel macht es natürlich. Ne? Je breiter der Stuhl und je höher die Lehne, desto wichtiger ist halt der Hintern.
Ist wichtig, ist der Chef. Guck mal, da kann ich zum Schluss noch eine kleine Anekdote hier von unserem kleineren Büro in Stuttgart erzählen. Ich habe das Problem mit dem Stuhl gar nicht mehr, weil ich habe vor 3 Jahren meinen Schreibtisch hochgestellt als Neujahresding und habe gesagt, ich arbeite jetzt nur noch im Stehen und habe tatsächlich bis heute keinen Stuhl mehr hier an meinem Schreibtisch und arbeite immer nur im Stehen. Insofern wäre ich ein schlechter Kunde da dafür. Aber falls ich doch mal müde Beine habe, dann gehe ich rüber bei uns. Bei der Kaffeemaschine sind so ein paar Sessel, dann hocke ich mich da hin mit dem Notebook und arbeite dann da und chill dann aber auch ein bisschen, leg die Füße hoch. Burkhard, mit Blick auf die Uhr. Wir haben schon eine Weile miteinander gesprochen. Das heißt, ich danke dir für deine Einblicke. Ich glaube, dieses Thema ist noch lange nicht zu Ende erzählt. Wir haben immer wieder Dinge rund um Nachhaltigkeit, rund um Bau, und weil es natürlich ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Würde mich freuen, wenn ich dich irgendwann mal wieder in den Podcast einladen dürfte.
Sehr gerne.
Und bis dahin, ich wünsche dir was, gell? Tschüss.
Danke. Tschüss.